Hallo, mein Name ist Roland Schroll. Ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast Heilung in der Tiefe lässt dich eintauchen in die Welten deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die dein Selbst befreit. Dein neues Leben, es erwartet dich. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Heilung in der Tiefe. Heute mit einem Thema, von dem ich mir eigentlich denke, das hätte ich viel früher bringen sollen. Ich gebe ihm den Titel, was ist die Seele, woraus besteht sie, wenn es sie gibt und wozu ist sie eigentlich da? Und vielleicht noch als Viertes, gibt es da überhaupt wissenschaftliche Forschung? Was glaubt man denn heutzutage in der Psychologie, was die Seele sei? Wo stehen wir da gerade? Ich denke, das ist genug Stoff jetzt für die nächsten 20 Minuten und lasst euch überraschen, was ich davon berichten kann. Vor allem, was meine Kollegen dazu sagen, was für eine Art Forschung wir betreiben. Und seid gespannt und viel Spaß und viel Vergnügen. So, bevor ich jetzt einfach hier klipp und klar Antwort darauf gebe, was die Seele ist, wollen wir uns doch erstmal angucken, okay, wer hat schon vorher da irgendwas in Erfahrung bringen können? Wenn wir von Seele sprechen, dann denken wir als allererstes an religiöse Hintergründe. Das war eigentlich immer bislang die Domäne der Religion. Seele, Seelenheil und dergleichen, dass die Seele zum Göttlichen kommt. Und es war, ich glaube, bis zum gewissen Grad stimmt es auch noch heute, ein Ausschlusskriterium für die Wissenschaft, sich diesen religiösen Bereich anzueignen. Das hat sich so ein bisschen geändert in den 60er Jahren, in dieser Hippie-Zeit, vor allem in Amerika. Da gab es Forscher wie zum Beispiel die Helen Wambach, eine Psychiaterin, die hat in einer Uniklinik gearbeitet und die hat dann angefangen, mit ihren Studenten Experimente zu machen. Sie hat sie in die Trance gebracht, weil sie war da, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, aber sie hat wohl gemerkt, dass das möglich ist, in der Trance Erfahrungen zu machen, aus dem Jenseits, von früheren Leben, Dinge, die unser Alltagsbewusstsein nicht greifen konnte. Und sie hat geguckt, okay, was sind das für Erfahrungen, die die Leute machen? Und hat sie aufgeschrieben, hat sie festgehalten und dann diese Erfahrungsberichte analysiert. Man würde heute sagen, es ist qualitative Forschung. Man interviewt und schaut, okay, wo sind die Punkte, die übereinstimmen mit anderen Aussagen? Wo sind so zentrale Angelpunkte, an denen wir, okay, wo wir sagen können, okay, das ist relevant oder jenes ist wieder eher individuell. Und sie hat auf Basis dieser vielen Interviews, ich glaube, das waren hunderte, Theorien entwickelt. Theorien zum Life Between Lives, wie die Amerikaner sagen, zu dieser Erfahrungswelt, die wir einnehmen zwischen den Inkarnationen, Theorien auch zu vergangenen Leben und auch zu dem, was die Seele sein könnte. Und ja, sie hatte so ihre Theorien dann eben, wie lange es braucht, bis man wieder reinkarniert, was die Leute machen in diesen zwischen den Leben. Mittlerweile muss man sagen, ist es bei weitem nicht mehr so einfach, so wie sie es darstellt. Da gibt es mittlerweile einen breiteren Erfahrungsschatz und man würde das nicht mehr so eins zu eins übernehmen. Ähnlich formulierte es nämlich Michael Newton, der mit seiner Life Between Lives Forschung und seinen zwei Büchern, Das Leben zwischen den Leben, die auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist, ein ähnliches, recht rigides System von dem Habitus der Seele aufstellte und eben auch nach diesem Konzept therapiert. Wer noch zu nennen ist in dieser Forschungsreihe ist Ian Stevenson. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast erwähnt. Der ist da anders rangegangen. Der hat gehört von Berichten von Kindern vor allem, die behaupteten, sich an ihre früheren Leben erinnern zu können. Es hat sich gezeigt, dass diese früheren Leben meist Leben waren, die traumatisch endeten, die kein Leben zwischen den Leben hatten, sofort in der Nähe wieder inkarnierten und daher die Erinnerung noch recht frisch war, wie die Kinder sozusagen das immer noch auf dem Tableau hatten, nicht verarbeitet hatten. Und ich glaube, so an die 4000 Geschichten ist er nachgegangen, weltweit, also der ist wirklich um den ganzen Globus gereist, sehr viel in Indien. Und die Hälfte dieser Geschichten konnte er verifizieren. Er ist also dann diesen Geschichten nachgegangen und hat geguckt, dass, ob das, was die Kinder berichten, tatsächlich bewiesen, also nachweisbar war. Gibt da ein paar aktuelle, sehr bekannte Fallbeispiele. Also in Indien, da waren die Newspapers vor zwei Jahren voll von einem Kind, das berichtet hat, dass es im früheren Leben ermordet wurde. Das konnte der Polizei sagen, wo es ermordet wurde. Die Polizei hat den Körper dort gefunden. Das Kind konnte auch sagen, wer es ermordet hat. Der Mörder wurde also identifiziert und aufgrund der Indizien, die das Kind der Polizei berichten konnte, konnte der Mörder auch überführt werden. Auch gibt es im amerikanischen Raum ein sehr populäres Beispiel. Der handelt von einem Jungen, der sich erinnern konnte, in seinem früheren Leben den Terroranschlag am 11. September miterlebt zu haben. Dieser Junge hatte große Ängste, war auch von Anfang an ein sehr auffälliges Kind, wollte die City nicht betreten, wo diese Wolkenkratzer standen und konnte auch nicht dazu gebracht werden, in einen Aufzug zu steigen. Also wenn man das googelt, Boy Remembers 9/11, dann findet man sofort dieses YouTube-Video. Jetzt kann man vor allem aus wissenschaftlicher Sicht sagen, ja, genügt das schon für einen Beweis, dass es die Seele gibt. Man kann sagen, diese Videos sind gefaked, diese Berichte sind gefaked, diese Forschung ist irrelevant, das ist reine Fantasie, die sich vielleicht im Sinne einer selbstverifizierenden Prophezeiung wiederholt hatten. Das alles ist möglich und das ist auch, wie soll man sagen, berechtigt, die wissenschaftliche Brille aufzusetzen und zu gucken, okay, kann diese Theorie überhaupt falsifiziert werden? Denn das ist die Grundvoraussetzung für die Überprüfbarkeit einer Theorie. Wenn nein, na gut, dann kann jeder alles behaupten. Es ist nicht möglich, das zu überprüfen. Und man kann sich den Kopf zerbrechen und wahrscheinlich muss man am Ende sagen, es tut mir leid, man kann die Existenz der Seele nicht mit den Mitteln, die wir aktuell haben, prüfen, belegen, verifizieren. Das ist so nicht möglich. Wir müssen eine andere Herangehensweise finden, um, wie soll ich sagen, die Existenz, die theoretische Möglichkeit der Existenz einer Seele mehr und mehr der Menschheit heranzutragen. Und diese andere Möglichkeit ist einfach die der Erfahrung, der Selbsterfahrung, aber auch der Anwendung. Und das ist das, was wir hier als Therapeuten machen. Wir nutzen dieses Konzept, um nicht einfach um unsere wissenschaftliche Neugier zu befrieden, sondern um Leid zu reduzieren. Es kommen ja Klientinnen und Klienten zu uns, weil sie ein Problem haben, weil sie Schmerzen haben, weil sie Ängste haben, etc. pp. Und wir nutzen dieses Konstrukt, um Leid zu mildern. Und wenn das funktioniert, why not? Und somit haben einige sich aufgemacht und angefangen zu arbeiten. Haben nicht abgewartet, bis dann irgendeine Instanz kommt und so sagt, so, ja, wir haben es bestätigt, die Seele existiert, ihr könnt jetzt. Sondern da sie gesehen haben, dass es Gutes tut, ja, sind sie dem altruistischen Urgefühl gefolgt und haben ihre Heilarbeit begonnen. Einer dieser Leute war mein Lehrer Hans Tendam, der ist jetzt 80, hat, glaube ich, vor 40 Jahren schon damit begonnen, regressionstherapeutisch zu arbeiten. Und hat über den Lauf, hat auch, wie ähnlich wie Helen Wambach und andere, eine Theorie für sich aufgestellt, anhand der er halt gut arbeiten kann. Und hat sich überlegt, was ist die Seele? Und er hat es so genannt. Er hat gesagt, die Seele ist so eine Art Holon. Ein Holon ist etwas, was Ganzes. Gleichzeitig ist es ein Teil von etwas Größerem und es gibt auch innerhalb des Holons Teile, die in sich ganz sind. Wie kann man das verstehen? Man kann ein Beispiel einer Zelle nehmen. Eine Zelle ist in sich ganz, es ist ein geschlossenes System, es hat seine Entstehungsgeschichte und seine Sterbensgeschichte. Gleichzeitig ist eine Zelle Teil etwas Größeren, zum Beispiel eines Organs oder, wenn man es noch größer sieht, eines Körpers. Man kann aber auch ins Kleinere gehen. Eine Zelle hat eine Zellmembran, eine Zelle hat einen Zellkern. Der Zellkern in sich ist auch ein geschlossenes System. Oder man geht noch tiefer auf die atomare Ebene. Der Zellkern besteht aus Atomen, aus Elektronen, Neutronen, Photonen. Ein Elektron für sich gesehen ist auch ein geschlossenes System und so weiter und so fort. Und so kann man auch eine Zelle betrachten. Eine Seele betrachten. Eine Seele ist in einem Körper. Im besten Fall ist es nur eine. Eine Seele kann aber auch, angenommen uns widerfährt etwas Traumatisches, sich teilen, sich abspalten. Sie kann sich zurückziehen, sie kann teilweise rausgehen aus dem Körper. Man hat sozusagen dann weniger Seelenenergie und wir leben trotzdem weiter. Noch schlimmer betrachtet, angenommen wir haben ein früheres Leben, das traumatisch endet. Die Seele bleibt verschollen sozusagen in diesem früheren Leben. Wie kann dann aber das Kind, das später gleich darauf inkarniert, von dem Ganzen wissen? Nun angenommen, es gibt etwas noch Höheres, eine Art Mutterseele, die da ist und dieses Erleben der individuellen Seele überwacht. Man kann sich das vorstellen wie so ein Mutterschiff, das etwas höher über der Erde schwebt und so ein Forschungsschiff nach dem anderen auf die Erde lässt, um eben das eigene Wachstum zu stimulieren. Sollte ein Forschungsschiff verloren gehen, können wir vom Mutterschiff aus dieses eine Forschungsschiff ausfindig machen und zurück reintegrieren in die Großseele, in das Higher Self oder wie man es auch immer nennen will. Zusätzlich ist dieses Mutterschiff, diese Großseele, Teil des noch Größeren, vielleicht sogar etwas Göttlichen. Wie die Spiritualität sagt, sind wir alle Teil eines Göttlichen, etwas Größeren, einer großen Liebe. Und es ist die Aufgabe von uns Seelen, diese Verbindung zu diesem einen Göttlichen wiederherzustellen. So in etwa könnte man jetzt eine Theorie formulieren, anhand der wir arbeiten können. Doch es gibt noch einen weiteren Weg, wie man zum Glauben der Existenz einer Seele gelangen kann. Und einen solchen Weg ist zum Beispiel Eden Alexander gegangen. Das ist ein Neurochirurg, auch ein amerikanischer Kollege, der hat das Buch geschrieben, Proof of Heaven. Die deutsche Übersetzung lautet Blick in die Ewigkeit. Ich finde diese Übersetzung etwas schade, denn das verliert außer Augen, was eigentlich Eden bezwecken wollte. Er sagt, er nennt es, für mich zumindest, habe ich den Beweis gefunden, dass es den Himmel gibt, dass es eine Seele gibt. Und wie gelangte er zu diesem Beweis? Er hat keine Forschung betrieben, er hat auch keine empirische Erfahrungsarbeit betrieben. Durch Zufall. Er hatte natürlich mit Patienten zu tun, die an der Grenze standen zwischen Leben und dem Jenseits und die ihm berichteten von Erfahrungen, die sie da gemacht haben, als sie im Koma lagen und dergleichen. Und er hat diese Erfahrungen immer, er sagt, er hat sie nicht abgetan, aber er hat die Patientinnen und Patienten dazu beglückwünscht, dass sie sie haben, mit dem Glauben, dass diese Positiverfahrungen von Jenseits, von Engeln, von Himmel, ja, dem Wesen dieser Patienten gut tut und vielleicht so etwas wie Selbstheilungskräfte aktiviert und den Glauben an der Arbeit, an der Behandlung des Arztes auch festigt, sodass es zu besseren Heilungschancen führen kann. Aber wirklich geglaubt oder überzeugt war er davon nicht, denn er arbeitete mit den faktischen Dingen, er arbeitete am Hirnlappen, er arbeitete über das EEG, er musste sehen, lebt das Hirn noch, was tue ich, wenn ich da schneide oder das wegmache oder das hinzufüge, was bewirkt das im Heilungsprozess, das war so sein Level der Arbeit. Und damit war er auch völlig zufrieden und völlig verbunden. Eines Tages fiel er allerdings selber ins Koma und er musste künstlich am Leben gehalten werden und es war so schlimm, stand so schlimm um ihn, er hatte nämlich eine Hirnentzündung, eine Meningitis, dass er sogar hirntot war. Also es gab keine EEG-Zeichen mehr. Und zur größten Verwunderung aller kam er dennoch zurück. Ich glaube, so 2 Wochen dauerte es und er kam zurück. Und zur noch größeren Verwunderung aller berichtete er, dass er Wunderbares erlebt hätte. Was er alles da erlebt hat, könnt ihr gerne im Buch nachlesen. Es ist sehr besonders. Aber das große Wunder bestand darin, er hatte ja keinerlei Lebensfunktionen mehr in seinem Kopf. Es konnte also rein theoretisch gar kein Bewusstsein mehr in ihm gegeben haben. Woher hatte er dann all diese Bilder? Das zeigte ihm, dass das, er nennt es nicht Seele, Spirit nennt er es im Buch, dass dieser Geist, dieser höhere Geist keinen Körper und kein, was wir Mind nennen, in dem mentalen Sinne, dass es das Gehirn, diese Hirnfunktion gar nicht braucht, um etwas zu erleben. Dass etwas auf eine höhere Ebene gehen kann und dort weiterlebt. Ohne Körper. Und diese Erfahrung macht ihn wirklich von Saulus zum Paulus. Ich kann mich gut erinnern. Das ist eine der sehr wenigen Dinge, an die ich mich aus meiner Schulzeit erinnern kann. Philosophieunterricht. Descartes. Descartes hat ein Weltbild vorgegeben. Und dieses Weltbild wurde in meinem Philosophiebuch symbolisiert über eine Ente. Die war so gezeichnet, in der Mitte aufgeschnitten. Und man sah so ein Profil, aufgeschnittenes Profil. Das Innere der Ente, der Descartes-Ente. Man sah Schläuche, man sah Zahnräder, man sah so Schalter. Und das dachte man so, auf diese Art und Weise funktioniert ein Organismus. Funktioniert der Mensch auch, funktionieren Lebewesen. Da sind einfach Zahnräder und Dinge und Schalter, die man betätigen muss, damit das Ganze funktioniert. Und wenn was klemmt, dann kann man da chirurgisch eingreifen und dann läuft das wieder. Und wenn da ein Schlauch verstopft ist, dann macht man das halt wieder frei. Ich habe damals über diese Darstellung sehr gelacht. Heute würde ich darüber nicht mehr so lachen, weil ich mehr und mehr mitbekomme, wie doch tief verwurzelt dieses Weltbild in der Psychologie, in der Medizin ist. Und ich war regelrecht schockiert darüber, ein Interview zu lesen im Report Psychologie, das ist das Magazin des Verbandes für Psychologinnen und Psychologen der Deutschen im deutschsprachigen Raum. Das ist so das maßgebende Magazin. Und da wurde ein gewisser Dr. Lutz Jenke, ein führender Neuropsychologe, ein Schweizer, interviewt. Das war im Januar 2020. Er wurde zu dem Thema interviewt: Herr Jenke, glauben Sie an die Existenz der Seele? Fand ich eine gewagte Frage, finde ich eine tolle Frage. Und die Antwort war doch recht klar. Er sagte, nee, er glaubt nicht an Dinge, die vor 2000 Jahren aufgestellt wurden aus reiner Theorie und die sich seither nie erwiesen haben. Mit diesen vor 2000 Jahren Leuten meint er wahrscheinlich Plato und Aristoteles. Und ja, wie ich zu Beginn schon sagte, es konnte da keine Beweisführung sich durchsetzen. Und er glaubte, führte Jenke weiter aus, er glaubt halt an Faktisches, wie auch Eden Alexander, an EEG-Messungen, an das, worauf wir wirklich Zugriff haben. Und es sei auch wichtig, da einen realistischen Blick zu haben, denn wenn wir uns den menschlichen Geist angucken, so zeigt sich doch immer mehr, dass die menschliche Intelligenz destruktiv ist, animalistisch. Ja, wie es dann eben auf den Klimawandel hin, auf die Kriege hin, die wir immer wieder erleben. Und er hege große Hoffnung in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Er sagte voraus, dass wir schon bald nicht mehr künstliche von menschlicher Intelligenz unterscheiden können. Das Interview war 2020 wohlgemerkt, jetzt 2024 merken wir, dass diese Gefahr tatsächlich zunimmt, dass ich einen künstlich generierten Text nicht mehr von einem menschlich geschriebenen Text unterscheiden kann. Und er sagte weiter voraus, er formulierte seine Hoffnung, dass die künstliche Intelligenz eine Führungsrolle übernehmen möge, sodass wir nicht mehr ausgeliefert sind unseren niedrigen, instinktiven, animalistischen Tendenzen und dadurch unsere menschliche Entwicklung in geregelten Bahnen verlaufen könne. Als ich das erste Mal las, war ich erstmal ordentlich von den Socken. Hab dann darüber nachgedacht und ja, mich erinnert an diese Descartes'schen Philosophien und ja, auch gesehen, was politisch gerade läuft. 2020 war noch gar kein Ukraine-Krieg und Klimawandel wird auch jetzt immer deutlicher. Er hatte doch schon recht mit seinen animalischen Tendenzen. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Gleichzeitig hat er sowas wie diese seelischen Erfahrungen nicht auf dem Schirm, nehme ich an. Und wahrscheinlich auch nicht diesen immer größer werdenden Forschungskörper der Altruismusforschung. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch davon schon gehört hat. Hier zeigt sich recht klar, dass wenn wir Menschen Gutes tun, wenn wir Menschen unser Empathievermögen stärken, eine Art Verbindung untereinander aufbauen, lernen die Perspektive des anderen zu übernehmen und schließlich Compassion, also Empathie in Action, altruistisch handeln, macht uns das glücklich, zutiefst glücklich. Also da in dieser Altruismusforschung sprechen wir noch gar nicht von Seele, aber wir merken schon, dass das Gute, wenn wir uns dafür entscheiden, uns gut tut. Da kann man doch schon einiges an Hoffnung daraus ziehen. Und wenn man dann von Seele spricht, von diesem seelischen Konzept, von dieser Mission, zurück zur Liebe zu gelangen, zurück zum Göttlichen zu gelangen, dann kann sich in uns noch ein positiveres Bild aufbauen. Zum Abschluss möchte ich euch daher einladen, dieses positive Bild aufzubauen. Ich sage gern, Rückführungstherapie hat drei Ebenen der Heilung. Das eine, es lindert unser Leid. Es führt uns zu mehr Wohlgefühl, zu einer lebensbejahenderen Einstellung. Das zweite, wir merken durch diese Therapieform, durch diese Arbeit, dass wir selbst wirksam sind. Es ist nicht, dass ich eine Pille schlucke und mir geht es dann besser, sondern ich arbeite daran. Ich reise selber zurück, natürlich unter der Anleitung des Therapeuten. Aber ich sehe das, ich spüre das, ich merke das, ich gehe durch die Situation durch, ich transformiere mich und bin dann ein anderer. Also es ist meine Kraft, die diesen Transformationsprozess bewirkt. Und das gibt ein Gefühl der Stärke, das gibt ein Selbstwertgefühl. Das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene ist dann das, was wir erfahren haben, das Weltbild, das Bewusstsein für Seele. Vielleicht auch für Liebe, vielleicht auch für das Göttliche. Und was bewirkt das? Ich nehme wahr, dass wir uns dadurch weniger als Individuen wahrnehmen, sondern mehr als ein Wir, als eine Gemeinschaft, als ein großer Körper, eine Menschheit. Und das verändert einiges in unserem Miteinander. Was wäre das für eine Welt? Was wäre das für eine Welt, die regiert, die geführt wird, ich will gar nicht regiert sagen, die geführt wird von diesem liebevollen Bewusstsein, dass wir eins sind, dass wir göttlich sind, dass wir Liebe sind. Was wäre das für eine Welt? Wie würde das aussehen? Wie würde unser Miteinander aussehen? Wie würden wir uns untereinander begegnen? Wie schön wäre das? Ich nehme an, das wäre eine wesentlich schönere Vorstellung als die Vorstellung, regiert zu werden von einer KI. Und ich lade euch ein, diese Welt sich vorzustellen, diese schöne, liebevolle Welt. Denn ich glaube zutiefst, dass allein das, dass wir uns das vorstellen, etwas bewirkt. Und in diesem Sinne entlasse ich euch mit dieser Vorstellung einer liebevollen Welt und wünsche euch alles Gute. Wir hören und sehen uns. Bis dann.